Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit was für einer guten Laune wir heute am Start sind, oder Björn?
Absolut. Die Playoffs sind unfassbar. Wir haben eine Menge heute für euch vorbereitet. Wir haben die ganze zweite Runde mit dabei. Wir tippen das Ding einmal durch. Wir haben eine Starting Five von Max. Wir haben viele, viele kleine Themen, die wir im Laufe des Pods besprechen werden, die gerade in der NBA interessant sind. Wemby wurde gerade zum Rookie of the Year gewählt. Sicherlich eine sehr kontroverse Wahl. Da müssen wir auf jeden Fall extrem ins Detail gehen.
Einstimmig.
Ja, das geht überhaupt nicht. Müssen wir ganz groß drüber reden. Und ja, ey, ich habe super Laune mitgebracht. Im Vorgespräch habe ich gemerkt, du auch. Also ich habe dich selten so mit so einer hohen Energie gesehen. Es liegt ein bisschen daran, was die Timberwolves so die letzten paar Games gemacht haben.
Ja,
die stecken einen wirklich an. Also es ist eine geile Energie von den Wolves, von Anthony Edwards, von dem neuen All-NBA-Defense-Team durch die Bank, jeder einzelne Spieler. Ja, nee, mir geht's super und ich weiß, dir auch.
Ja, genau. Also Leute, heute alles mit dabei. Wolves, Nuggets, Pacers, Knicks, auch da sprechen wir drüber. Dann unser Tipp auch für OKC gegen Mavs. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Björn da hat. Weil ich bin irgendwie, die Serie macht mich fertig im Kopf. Dann Boston gegen die Cavs, reden wir auch drüber. Und natürlich auch über Game 7. Ja, denn da haben Björn und ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Weder auf Patreon noch hier im Main Podcast. Und das ist tatsächlich auch die Überleitung in die Starting Five heute, mit der wir natürlich wieder reinstarten. Ne? Game 7, Orlando Magic gegen die Cleveland Cavaliers. Die Magic sind so super reingestartet in diese Partie. Und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Wie enttäuscht bist du über das Ausscheiden von den Orlando Magic? Und ich muss die Frage leider stellen, wie enttäuscht bist du auch von Franz Wagner? Es war überhaupt nicht sein Abend. Sagst du, schwamm drüber? War einfach der Moment zu groß für ihn? Oder sagst du, oh Magic, was habt ihr da gemacht in der zweiten Hälfte?
Boah, muss ich erstmal ausholen. Also ja, ich bin auf jeden Fall extrem enttäuscht, weil ich hatte mir sehr, sehr viel erhofft von der zweiten Runde gegen die Celtics. Ich hätte das gerne gesehen. Ich bin aber überhaupt nicht von denen individuell oder als Team enttäuscht. Ich bin für mich als Fan enttäuscht, dass ich es nicht sehen kann dieses Jahr. Aber du kannst eigentlich nicht enttäuscht sein in so einer Mannschaft. Die sind so ein junges Team, haben eine der besten Defenses der Liga gestellt. Es war nicht ganz die Breakout-Season, die wir uns von Franz gewünscht haben, es war trotzdem aber keine Scheiß-Saison. Und jetzt ist er in diesem finalen Game 7, muss man sagen, einfach einmal gleich am Anfang 1 von 15 gegangen. Das ist so mit das schlechteste Shooting, glaube ich, was ich die ganzen Playoffs...
Es ist die schlechteste Performance in einem Game 7. Also es wurde natürlich von den Amis breit getreten, leider.
Ja, shit happens. Also ich habe es verglichen in meinem Video mit Kobe, der damals als Rookie in Utah die Airballs geworfen hat. Ich habe es verglichen mit LeBron, der 2011 in den Finals gegen die Mavs komplett dahingeschmolzen ist und einfach absolut Trash war. Sowas passiert. Ey, du bist jung, du bist in der NBA, du spielst in Game 7 das erste Mal on the road. Wir haben es ja schon oft genug breit getreten. Franz irgendwie seit dem Draft nur das ganze Jahr im Basketball durchspielen, Nationalmannschaft im Sommer, NBA-Season das ganze Jahr. Ey, der Typ kann auch mal einfach einen schlechten Abend haben mit was, 21, 22 Jahren. Mich stört das gar nicht. Es kommt jetzt darauf an, wie kommt er davon zurück. Er ist so jung, er ist so am Anfang seiner Karriere. Es ist scheißegal, dass er so ein Spiel hatte. Die Frage ist, wie kommt er davon zurück? Die Leute vergessen, wie schlecht Spieler früher waren, bevor sie Superstars wurden. Dirk Nowitzki wurde damals in Dallas das D weggenommen in seinem Namen, weil seine Defense so beschissen war. Die haben ihn, ich schwör's dir, die hatten Schilder und TV-Beiträge mit Irk, weil die gesagt haben, Dirk hat keine Defense.
Ja,
so solche
stimmt.
Geschichten. LeBron 2011er Finals, LeFrozen won. Weißt du noch, LeFrozen won, so der schlechteste Superstar in den Finals ever. All solche Sachen. Ey, es kommt darauf an, wie du davon zurückkommst. Und ich bin einfach nur für mich als Fan enttäuscht. Und du hast halt einfach gesehen, ey, junges Team on the road, die führen schon mit 20. Und dann geben sie das her. Die Cavs hasseln halt auch krass. Donovan Mitchell spielt ein überragendes Game, steckt die ganze Mannschaft an. Und ja, am Ende verlierst du das halt.
Ja, super ärgerlich. Also ich ärgere mich auch, weil ich mag einfach den Cavs-Basketball nicht. Ich glaube, so ehrlich darf man auch mal sein. Die erste Hälfte, das war eine so hässliche Offense. Jetzt nicht, dass die Offense der Magic viel schöner ist.
Ich wollte schon sagen,
Es hat einfach vieles funktioniert. Paolo Banchero hatte eine überragende erste Hälfte. Ist dann leider auch, man darf nicht immer nur auf Franz gehen. Paolo hat in der zweiten Hälfte halt auch leider überhaupt nichts geliefert. Generell, die waren einfach komplett kopflos. Ich habe nicht verstanden, warum Jamal Mosley im dritten Viertel nicht diesen offenen Schlagabtausch, der den Magic so wehtat, warum er da keine Auszeit genommen hat. Er hat das laufen lassen und laufen lassen. Die Cavs haben sich so richtig gefreut über dieses 7-Second-Offen. Dahin. Die haben einen Punkt nach dem anderen gemacht. Die Magic waren dann kopflos. Die Cavs haben komplett umgestellt auf Zonenverteidigung. Evan Mobley auch mal Riesenlob, brutale Defense gespielt. Max Drews trifft dann da back-to-back den Dreier. Okoro LeVert, das ist schon gesagt. Donovan Mitchell hat dann auch einfach das ganze Team angesteckt, das Ganze ohne Jared Allen. Und auf der anderen Seite, hey, wer hätte gedacht, dass die Magic in die Playoffs kommen? Wer hätte gedacht, dass die Magic in der ersten Runde die Cavs, also die Cavs wurden ja vor der Saison in den Himmel gelobt, in ein Game 7 zwingen. Wäre natürlich schön gewesen für die Erfahrung. Klar, in der zweiten Runde warten die Boston Celtics. Aber ich glaube auch, dass die Magic über ihre Defense vielleicht den Celtics eher einen Kampf geliefert hätten. Wobei ich jetzt mir gerade eben denke, offensiv wäre das schon wahrscheinlich auch schwierig geworden gegen die Celtics. Ja, wir sprechen ja gleich drüber. Aber ich würde auch sagen, Franz, hey, Schwamm drüber. Passiert. Kopf hoch. Er hat seinen Bruder bei sich mit im Team und ich glaube auch die anderen Jungs werden ihn aufbauen. Er ist auch selbstkritisch genug und ich hoffe einfach, dass er sich bis Olympia da wieder, ja, vor allem, dass der Dreier wieder fällt. Das wäre bei Olympia schon ganz geil, dass Franz wieder seinen Wurf, weil der ist gerade eben überhaupt nicht da.
Nee, der war die ganze Saison nicht da. Ich habe ja schon überlegt, ob das irgendwann einfach so mental wird, dass du halt auch weißt so um deine Quote und du weißt so, mittlerweile sinken die Verteidiger auch wirklich von ihm ab, laufen die Closeouts nicht mehr, wenn er frei steht. Aber das kommt alles wieder. Er hat ja eine super Mechanik. Er war immer ein guter Shooter. Warum sollte der Dreier jetzt plötzlich aus seinem Game für immer weg sein? Nee, das passt schon alles. Also ich mache mir keine Sorgen. Und noch zu dem, ich hatte noch einen Punkt zu den Magic, glaube ich. Ja, eben, dass es eben nicht nur jetzt an Franz lag. Also das sehen halt viele so wegen diesen 1 von 15. Ey, Jalen Suggs war 2 von 13. Das ist auch Trash. Ja, okay, ja. Und Banchero hast du angesprochen. Ja, der hatte diese überragende erste Halbzeit. Und danach kam ja auch nicht mehr so viel von ihm. Also ist jetzt nicht so, dass Franz hier irgendwie, das ganze Team hat geil gespielt und Franz hat den entscheidenden Layup daneben gelegt. So war es ja nicht.
So war es überhaupt nicht. Nee. Ne,
und er hat es am Ende, man muss sagen, da kamen auch nochmal so 3-4 Würfe in den letzten 1-2 Minuten drauf, wo die Magic eigentlich eh schon weg waren. Und er hat es dann wirklich auf Biegen und Brechen versucht, noch halt 1-2 Buckets zu machen. Alle waren kurz, immer vordere Ringkante und ey, passiert, scheiß drauf, abhaken.
Ja, sehe ich genauso und deswegen machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage, wo wir gerade eben schon beim Thema Dreier sind, habe ich einen Dreierpack mitgebracht und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst dich über diese Startbench-Cut sehr freuen. Oh, und pass auf, Dragon Ball Openings, das Geheimnis... Oh. Das Geheimnis der Dragon Balls, das Original, Shala Hechala, Dragon Ball Z und Sorae, Dragon Ball GT, was irgendwie eine große Outcoming-Party gefeiert hat in den letzten Monaten mit der Song, den man mit am meisten hört. Jetzt bin ich gespannt. Das Original, Dragon Ball Z oder Dragon Ball GT? Also wie du es sortierst. Okay.
Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe GT nie wirklich geguckt, aber das hat schon ein unglaublich starkes Intro. Dieses Sorae ist so unfassbar emotional. Pass auf, ich kann erstmal eins cutten. Ah, das ist schwer. Aber das Ding ist mit dem Original Dragon Ball Opening, das ist so ein weirder 90er Techno-Beat aus irgendeinem Grund. Ja. Das ist einfach so 90er Anime auf RTL 2 und auch Sailor Moon und so. Das hat alles einfach so Techno-Beats, müsst ihr mal hören. Das ist richtig witzig.
Ist so legendär, ey.
Ja, und es ist schon... Oh, fuck.
Shala Hechala startest du, oder?
Ja, natürlich. Ja. Also Shala wird gestartet. Das Zweite, das hast du jetzt gar nicht erwähnt, du wirst unbesiegbar sein. Das gibt's ja auch noch von Dragon Ball.
Ja, ich wollte halt die Openings nehmen, deswegen, ich musste mich dann halt auf 3 einigen, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach von jeder Saga, sag ich mal. Nee, wobei, wie sagt man denn? Nicht Saga, sondern...
Von jeder Edition?
Jeder Edition, genau, nehme ich halt einfach das Opening.
Okay, also wir starten Shala Hey Shala, ganz klar. Wir benchen Sorae, weil das GT-Opening, weil das jetzt so durch das Ableben von Akira Toriyama immer wieder so in Piano-Version und so unter Bilder gelegt wurde. Und es ist einfach unglaublich krass emotional. Und wir cutten jetzt einfach mal dieses scheiß Techno-Intro aus den 90ern. Aber es ist auch immer geil. Also ich gucke es mir auch immer wieder gerne an.
Wo würdest du, wenn du es jetzt noch mit reinnehmen würdest, du wirst unbesiegbar sein?
Es geht. Ich habe das gar nicht so sehr gefühlt, ehrlich gesagt. Aber ich würde es wahrscheinlich sogar trotzdem auch cutten im Moment. Nee, ich habe das nie so krass gefühlt.
Ja. Okay, ich werde damit nochmal kommen, mal mit einem bunten Anime-Mix. Glaub mir, da kommt dann irgendwie vielleicht so Pokémon oder Kickers oder sowas. Ja, also, genau. Dritte Frage. Wie siehst du aktuell die ganze Situation mit den Tees? Die unklare Linie der Refs, da müssen wir jetzt natürlich schon mal irgendwie vorab so ein bisschen über die Serie Nuggets gegen Timberwolves sprechen. Im ersten Spiel kriegt Edwards einen Tee für einen Staredown, der vielleicht 2 Sekunden ging. Auf der anderen Seite, Jamal Murray liegt auf dem Boden und macht hier
Fingerpistolen.
Ja, genau, richtig.
Auf Cat. Ja.
Heute Nacht, Michael Malone schreit den Ref ins Gesicht, wo ich mir dachte, Der kann sich jetzt gleich verabschieden, kann ein Uber nach Hause nehmen, kriegt keinen Tee, dann macht Murray, weiß ich nicht, wieder hier so eine Money-Geste Richtung Ref und dann schmeißt er das Heatpack auf den Court. Irgendwie, die Refs haben da irgendwie keine so klare Linie, oder? Das ist doch ein einziges Durcheinander, dafür ein Tee, dafür kein Tee. Was ist denn das bitte?
Ja, es ist insgesamt ein ganz komisches Spiel, dieses zweite Game jetzt gewesen von Wolves Nuggets, weil halt auch eine unglaubliche Härte auf dem Court erlaubt wurde. Da reden wir sicherlich gleich drüber. Das spielte halt den Timberwolves total in die Karten, weil die einfach gesagt haben, ja geil, wenn die nichts pfeifen, dann gehen wir halt voll rein in den Kontakt. Ja, ja. Und das hat ihnen extrem dieses Spiel auch gewonnen. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht. Was genau ist die Frage, ob wir eine klare Linie brauchen? Oder was?
Ja, warum haben die Refs bei Tees keine klare Linie? Das habe ich mir als Frage aufgestellt. Woran liegt das?
Ja, weil es immer eine Ermessensfrage ist. Wirklich, es ist eine reine Ermessensfrage.
Immer auch ein unterschiedlicher Ref wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, das ist ja auch so. Also es gibt ja so viele Refs und die sind natürlich im Austausch, aber das ist ja auch nicht so, dass jeder Ref exakt gleich denkt. Wir haben ja keine Roboter auf dem Feld, sondern das sind ja immer noch Menschen und den einen stört der Staredown mehr als den anderen. Der eine erkennt einen Moment, wie jetzt zum Beispiel das Ding mit Mike Malone, dass der aufs Feld geht und diesen Ref anschreit. Mark Davis ist selber voll die Kante und hat einfach so zurückgeschrien und argumentiert und die mussten so ein bisschen getrennt werden voneinander und der hat sich gar nichts gefallen lassen, aber der hat dann auch nicht gesagt, das ist ein Tee. Der hat gesagt so, hey, ich kann das schon ab und ein anderer Ref hätte vielleicht sofort einen Tee gegeben, als Michael Malone überhaupt nur auf ihn zugelaufen ist. Also ich denke, daran liegt es. Ich glaube, das ist einfach menschlich und es ist halt immer Auslegungssache, außer bestimmte Triggerwörter werden gesagt. Ich glaube, sobald bestimmte Beleidigungen fallen, ist es immer ein Tee oder fliegst du immer raus. Aber so jetzt Stare Down oder der erhebt die Stimme oder was auch immer. Und das mit der Money-Geste von Jamal Murray, ich glaube nicht, dass die Refs das gesehen haben, ehrlich gesagt.
Glaube ich auch
Weil der,
nicht.
Der ist ja weggelaufen von den Refs und hat das dann so ein bisschen mehr ins Publikum gemacht. Aber da wird ihm wahrscheinlich die NBA noch eine Strafe auflegen, weil das er damit halt auch immer impliziert, oder er impliziert mit der Geste so, hier ist Money im Spiel.
Ja.
Ja, genau, und das geht halt nicht. Ja, es ist menschlich einfach.
Dann noch abschließend zu diesem Thema, glaubst du, es gibt noch ein Nachspiel für Jamal Murray, weil er dieses Heatpack aufs Feld geworfen hat, oder denkst du, sagt die NBA, ist nichts passiert, scheiß drauf, wir ejecten jetzt nicht für das dritte Spiel den zweiten Superstar der Denver Nuggets?
Ja, also eine Sperre fürs nächste Spiel fände ich auch ein bisschen hart. Es würde mich aber wundern, wenn die NBA nicht reagiert, weil er hat halt hier ganz klar Verletzungen mit in Kauf genommen. Das darf man nicht vergessen. Dieses Ding rutscht ja. Er wirft es auf den Schiri, was schon mal eigentlich ein Angriff auf den Schiri ist, wenn du so willst. Und dann landet das Ganze aber halt nicht auf den Schiri, sondern auf dem Feld, wo gerade alle Spieler stehen und versuchen, den Ball in den Korb zu bringen, Offensiv-Rebounds zu holen. Das ist unglaublich. Also jeder Big Man hätte da draufsteigen können, wegrutschen können und es wäre die Serie gewesen für denjenigen. Und deswegen, das birgt es schon eine Menge Gefahr. Ich hoffe, die NBA reagiert tatsächlich, aber ich hoffe auch irgendwie, es ist keine Sperre direkt. Ich weiß nicht, was du siehst.
Ich denke mir gerade so, vielleicht muss die NBA auch mal sowas einführen wie, okay, dafür darf Jamal Murray jetzt in der ersten Hälfte nicht mitspielen. Das wäre irgendwie witzig, so eine Zeitstrafe.
So richtige Kinderstrafen, ja.
Ja, ey, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob wir da auch nicht zu nett sind. Du hast schon richtig gesagt, das kann auch ganz böse ins Auge gehen. Mhm. Ich glaube, es wird eine Geldstrafe. Einfach alles zusammen. Wahrscheinlich irgendwie 50.000 US-Dollar oder was auch immer, was ja natürlich immer irgendwie lächerlich ist bei solchen NBA-Spielern. Aber ja, wir kommen gleich drauf noch zu sprechen. Also ihr merkt schon, die Nuggets waren von der Rolle, also was da abging, auch von der Körpersprache her. Aber machen wir jetzt weiter, weil sonst gehen wir zu tief rein in die in diese Partie. Vierte Frage, da gerade viele hatten ja jetzt gerade eben Abschlussprüfung, ich weiß nicht, ob sie schon komplett durch sind, ist auch vollkommen egal. Hast du mal gespickt? Und falls ja, wurdest du mal beim Spicken erwischt?
Boah, sehr gute Frage. Erstmal randomly, gestern habe ich mir, vielleicht liegt es daran, dass gerade Abi-Prüfungen oder so waren, weil ich habe gestern einfach immer so wieder Vorschläge bekommen für Videos, so habe ich ein 1,0 Abi geschrieben und dann habe ich mir einfach diese Videos angeguckt, wie die Leute gelernt haben und dachte so, wow, das ist echt schlau. Also für alle, die noch Schüler sind, guckt euch mal diese Lernvideos an, die sind echt ganz cool gemacht eigentlich. Ich habe bestimmt...
Also gespickt hast du ja bestimmt mal, oder?
Ja, bestimmt. Aber ich schwör's dir, pass auf, ich kann dir das ehrlich sagen, ich hatte ab einem gewissen Alter, hatte ich diese Einstellung von, ey, okay, wenn ich's nicht weiß, dann scheiß drauf. Mhm. Ich habe lieber eine 5 als eine 6 durchspicken. Ich habe lieber eine 5 eigenverschuldet als eine 6 durchspicken. Und eine 5 schaffst du eigentlich immer irgendwie. Und ich habe dann echt irgendwann ab einem gewissen Alter gesagt, nee, ich mach das nicht mehr. Und wir hatten diese ganzen Leute, die sich Sachen in die Formelsammlung geschrieben haben und auf die Wasserflasche und wirklich viel solche Spicker gemacht haben. Wir hatten sogar teilweise Leute, die haben mit dem Beamer in der Schule irgendwas gemacht und so. Es war richtig extrem. Aber ich habe es irgendwann aufgehört. Ich würde sagen, das letzte Mal wahrscheinlich so 5., 6. Klasse. Und ich glaube, da war es auch einfach so irgendwas im Taschenrechner liegen. Ja. Und ich will sogar sagen, ich wurde einmal erwischt. Mhm. Ich glaube, ich wurde sogar einmal erwischt und habe eine 6 bekommen. Aber du kennst das aus Süddeutschland in der Ex, also in einem nicht angekündigten Test, in der Extemporale. Sowas haben die in den anderen Bundesländern nicht, aber wir hatten das, so schriftliche, unangekündigte Tests. Und da habe ich, glaube ich, mal gespickt und ich bin mir ziemlich sicher, ich wurde erwischt, habe eine 6 bekommen und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich gesagt, ja komm, dann ist egal.
Ja, es ist, ich wurde Gott sei Dank nie erwischt, aber alleine dieses Gefühl, dass man gerade was Verbotenes tut und man ist irgendwie eine halbe Stunde gestresst, weil du viel mehr darüber nachdenkst, ob du erwischt wirst. Also ich habe auf jeden Fall einmal in Sport gespickt, weil jeder gespickt hat. Wir haben in der Turnhalle geschrieben. Also das war irgendwie, und auf dem Boden, wir hatten nicht mal Stühle. Das war so weird, dass jeder gesagt hat, okay, also der Lehrer, dem war das auch
vollkommen. Wer schreibt überhaupt den Sport? Ganz ehrlich.
Wir haben echt in Sport eine Ex geschrieben, kein Kommentar dazu. Ich kann mich so gut daran erinnern, weil wir wirklich auf dem Boden geschrieben haben. Und das andere Mal, Sozialkunde, wir kommen aus den Ferien, die stellt sich eiskalt hin und sagt, ja, wir schreiben heute eine Ex. Es hat keiner gelernt.
Alter, krass.
Es hat keiner gelernt. Und ich dachte mir so, ich gehe jetzt einfach all in. Das war so ein Blatt mit zwei Seiten. Die Ex hat sie ausgeteilt. Und in dem Moment habe ich dieses Blatt einfach rausgeholt und unter die Ex. Und habe dann immer das so zur Seite geschoben. Und die hat es echt nicht gecheckt, Mann. Ich habe eine Eins geschrieben und ich habe aber gar nichts gelernt. Also, Leute, nehmt euch kein Beispiel daran. Ja, wirklich, mir ist 30 Minuten lang ist mir die Pumpe gegangen, weil ich bin so ein Schisser. Ich hasse es, Verbotenes zu tun. Aber ich dachte mir, ich krieg so oder so eine 6. Ich hätte nicht mal eine 5 geschafft, weil es waren gerade Ferien. Ich habe keinen Peil mehr. Kommt ihr mit Sozialkunde ums Eck?
Ja. Das war aber, glaube ich, sogar bei uns dann irgendwann nicht mehr erlaubt, die Stunde nach den Ferien direkt eine Ex schreiben. Und dann haben teilweise unsere Lehrer, wenn wir eine Doppelstunde hatten, eine Stunde Unterricht gemacht.
Oh, das kenne ich auch.
Und dann für die zweite Stunde gesagt, Hefte weg. Ja, das war krass. Ich will noch dazu ergänzen, ich glaube aber, dass ich hier und da in der Uni dann wieder gespickt habe. Und zwar, ich glaube, ich habe das so gemacht, ich habe, glaube ich, die Sachen teilweise in Mülleimer in die ins Klo gelegt. Mhm. Weil da kann, in der Uni interessiert,
Alter, das ist
ganz
ja
ehrlich,
nice.
Weil in der Uni interessiert das auch jeden wirklich überhaupt nicht. Die Professoren, ist das so egal, was du da machst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein, zwei Mal was auf der Toilette hatte in der Uni und da was nachgeguckt habe. Aber auch nicht crazy und auch nicht so, dass das jetzt meinen ganzen Abschluss irgendwie gerettet hätte oder so. Deswegen, ja, kann man hier und da machen. Man sollte es nicht zur Gewohnheit machen, weil wenn du irgendwann zu oft erwischt wirst oder bei einer großen Prüfung erwischt wirst, wir hatten Leute, die haben im Abitur gespickt.
Boah, das ist krass. Nee.
Und da bist du wahnsinnig. Das ist einfach dein ganzes Schuljahr, deine zwei Schuljahre sind einfach im Arsch. Niemals.
Ja, nee, Abi wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Das hätte mich viel zu sehr gestresst. Okay, wir hoffen auf jeden Fall, euer Abi lief gut.
Und ihr seid und alle anderen Prüfungen auch. Ich glaube, genau. Die anderen waren schon Hauptschule und Realschule und alle anderen Schulformen. Wir hoffen, es lief gut.
Das ist auch immer irre. Das ist Anfang Mai. Die Schule ist vorbei. In eineinhalb Monaten, oder in Bayern ist die Schule vorbei. Das war bei uns damals auch so. Das ist dann einfach eineinhalb Monaten vorher nichts mehr zu tun.
Das war so geil.
Ja, es war das so. War, das Wetter schön chillig. Du hast 13.
Klasse. Ja, 13. Klasse war die geilste Klasse. Du hast kaum mehr Fächer. Du lernst eigentlich immer nur. Ja, ist überragend.
Genau, richtig. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist wieder eine NBA-Frage und die kann er, glaube ich, relativ kurz beantworten. Der beste Spieler der ersten Runde war ...
Boah, lass mich kurz durchgehen. Mein erster Gedanke war sofort bei Ant. Ich muss jetzt nur überlegen.
Brunson war noch sehr stark. Kyrie war noch sehr, sehr stark.
Jokic war super. Mhm. Aus dem Stegreif. Ich habe Jokic Stats gar nicht mehr, aber ich weiß, er war super. Einer von den beiden.
Ich nehme einfach Ant. Ich bin gerade gefangen im Ant-Hype. Ist einfach so. Genau, richtig. Und dann kommen wir noch zur Supporter-Frage und die habe ich auch rausgesucht, weil die hat ziemlich viele Likes bekommen und das Thema scheint ja doch den einen oder anderen zu beschäftigen. Und zwar vom Vitamin Siu. Ich denke mir immer, er meint wahrscheinlich Siu, weil er hinten dran vier U's hat, aber egal. Würde Dennis zu dem Magic passen? Diese brauchen dringend einen Point Guard, der einerseits viel Erfahrung hat und andererseits scoren kann, so wie als Spielmacher agiert. Gefühl kriegst du ihn für eine Tüte Chips in der heutigen NBA und musst nicht, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, und musst nicht das Risiko eingehen, deinen rechten Sack für einen Star zu opfern, der eventuell nicht die Erwartungen erfüllt. Ich glaube, das wäre auch ein Ort für Dennis, wo er längerfristig bleiben, den sehr jungen Spielern helfen und gleichzeitig in den Playoffs aufmischen könnte, sogar Kommasetzung on point. Was geht denn da ab? Nebenbei kann er dann auch versuchen, Black für die deutsche Mannschaft zu rekrutieren.
Hat er auch deutsche Wurzeln?
Das muss ja fast so sein, sonst würde das, glaube ich, hier nicht mit reinschreiben. Okay,
aber
danke
das für das Thema können wir direkt zumachen, weil also wenn Austin Reeves nicht rekrutiert wurde, dann holen wir uns sicherlich nicht Anthony Black.
Genau, das glaube ich auch. Wir können es auch relativ kurz machen. Glaubst du, Dennis würde zu den Magic passen und denkst du, es gibt da vielleicht sogar Interesse von den Magic? Und vor allem, würden die Nets das überhaupt machen, die ja jetzt auf der Point Guard-Position nicht gerade eben berühmt-berüchtigt aufgestellt sind?
Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde es ehrlich gesagt auf den ersten Blick ziemlich gut. Ja, Dennis ist defensiv orientiert. Dennis kann Playmaker sein, sucht nicht so sehr seinen eigenen Wurf, kann aber ein bisschen Druck auf den Korb ausüben, ist schnell, kann Transition spielen, ist auch so ein genauso kleiner, quirliger Guard, lange Spannweite, der richtig eklig sein kann in der Defense. Ich finde das einen sehr guten Fit. Ja, die Frage ist nur, ob es klappt mit den Gehältern, weil Dennis hat jetzt schon eine Menge verdient mit 13 Millionen und die Magic sollen ja angeblich hinter Klay Thompson her sein. Mal gucken, was man ihm zahlen muss. Dann musst du Ben Caro zahlen, dann musst du Franz ist jetzt, glaube ich, nächstes Jahr ist das letzte Jahr in seiner Team-Option. Vielleicht wird da jetzt schon eine Extension unterschrieben im Sommer. Dann musst du gucken, halt, wie das mit den Gehältern passt. Aber vom Fit her, ja, ist eine gute Idee. Dennis in Orlando kann ich auf jeden Fall sehen.
Finde ich auch. Für euch auch hier die neuesten Updates. Also anscheinend gibt es beidseitiges Interesse von Klay und den Magic. Inwieweit das dann letztendlich wirklich Thema wird, müssen wir dann abwarten, wenn es Richtung Offseason geht's, aber Capspace hätten sie auf jeden Fall genügend frei, denn der Topverdiener aktuell bei dem Magic für euch mal ist gerade Jonathan Isaac mit 17,4 Millionen. Das ist lächerlich. Also man hat da wirklich, und man hat noch eine Team-Option für Joe Ingles. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man die zieht. 11 Millionen. Sorry.
Bitte nicht.
Aber
never.
Ja, genau. Für Mo hat man auch eine Team-Option. 8 Millionen. Da bin ich mir ziemlich sicher, die werden sie ziehen. Auch wenn Mo jetzt in den Playoffs vielleicht hat irgendwie auch nicht so die Minuten bekommen, wie ich das ehrlich gesagt erwartet habe, aber über die Saison gesehen war er halt einfach überragend und dann könnte das auf jeden Fall ein Thema werden. Dann sind wir durch mit der Starting Five und müssen einfach wieder Danke sagen an, wir haben bei jedem Fragenpost 60, 70 Fragen und der Support über die Playoffs gerade ist einfach wirklich komplett insane und deswegen danke, danke, danke an jeden, der uns da wirklich supportet. Ich gehe einfach mal durch die Liste durch. Danke an den Philly, Lebrontosaurus James, Barclay Stone, kann ich nicht aussprechen, Gyros, Peter, komplett, aber mit B geschrieben, okay. Mhm. Dann der Marvin, der Ranton Plan, Reggie Miller, David, Micha, Lean, LBJ, Still Top 5, Shaggy, Gott, Tobi, Stefan, Clippers in 4, Cantona, Flo, Martin, Conan, City of Brotherly Beards, Tim und Le würde gern wie Curry sein. Das ist der letzte auf der Liste. An euch alle vielen, vielen Dank. Und wie immer findet ihr patreon.com/das5te Viertel unten in den Shownotes. Am Wochenende gibt es dann extra immer eine separate Folge. Lohnt sich in dieser Woche natürlich auch wieder, weil da sprechen wir dann über die ersten beiden Partien, zum Beispiel von den Mavs und den Thunder und ja, generell einfach. Kommt mit dazu. Oder Björn, einfach reinkommen und supporten.
Einfach reinkommen und supporten. Gerne dann schon diese Folge immer einen Tag früher hören und ohne Werbeunterbrechungen. Und am Samstag eben die zusätzliche Supporter-Folge, die gerade sehr Playoff geprägt ist. Und dann, wenn nicht gerade Playoffs ist, immer eine riesen Q&A-Folge einfach ist, wie Max schon angesprochen hat. 60, 70 Fragen teilweise. Wir geben unser Bestes, immer alles zu beantworten. Es klappt mittlerweile gar nicht mehr, weil es so viele Fragen sind. Aber ja, es ist eine geile Community da. Kommt gerne rein, wenn ihr supporten wollt, wenn ihr noch mehr fünfte Viertel wollt. Und yes.
Gut, dann gehen wir rein in die Themen und ich starte einfach mal mit Wolves Nuggets. Vor dem Spiel Rudy Gobert out. Gratulation, die Geburt seines ersten Kindes. Absolut verständlich, dass er dann da nicht mit dabei ist. Könnte man fast sagen, Bad News für die Denver Nuggets, weil jeder, der in den Playoffs ein Kind bekommt, kommt meistens zurück und spielt wie Prime MJ. So ist es meistens. das ist meistens wirklich so. Aber ich habe mir schon so gedacht, boah, Gobert ist nicht mit dabei. Könnte das eventuell eine Rutsche geben für die Timberwolves im zweiten Spiel? Wie war so deine Erwartung vor dem Spiel? Hast du auch mit einer Antwort gerechnet vom amtierenden Champ? Dann ist Gobert nicht mit dabei. Oder dachtest du, das hat nicht so den großen Impact? Weil ich dachte schon, die Nuggets gewinnen das zweite Spiel.
Wenn du guckst, wie wichtig Gobert im ersten Spiel war mit seiner Defense, vor allem gegen Jokic und gegen Aaron Gordon, wie er deren LU-Play auch einfach wahnsinnig gut zugemacht hat, da teilweise Bälle geklaut hat, da habe ich mir echt gedacht, dass es viel mehr ins Gewicht fallen würde. Mhm. Und dann kam es eben dazu, dass wir diese harte Gangart hatten jetzt in Game 2, wo die Refs eine Menge haben laufen lassen und die Wolves haben das halt eiskalt ausgenutzt. Die haben gesagt, ey, wir sind größer, länger, physischer als ihr. Ihr seid so ein bisschen der amtierende Champion. Ihr seid ein bisschen so, ihr wollt nicht ganz so hart gehen. Jokic sah in der ersten Halbzeit aus wie in einem Regular-Season-Game, ganz ehrlich. Das fehlte so ein bisschen es fehlte einfach so ein bisschen die Intensität von Denver. Und die Wolves kamen halt da raus und haben gesagt, ja, dann fressen wir euch heute. Und genau das haben sie gemacht. Also ich hätte gedacht, Gobert fällt mehr ins Gewicht. Ich würde dir gerne kurz eine Frage zwischendurch stellen, weil ich gesehen habe, dass das hier und da ein Thema war. Und ich weiß selber nicht genau, wie ich dazu stehe. Wenn du Gobert, was hältst du davon, dass Gobert dieses Spiel verpasst hat für die Geburt von seinem Kind? Ich kann mal Gilbert Arenas zitieren, der natürlich ein sehr kontroverser Typ ist, der auch viel Bullshit redet. Aber ich fand den Take von ihm einfach zumindest interessant und gesprächsbedürftig. Er hat gesagt, ey, guck mal, das Baby ist auch noch da, wenn du wiederkommst. Also wo soll es hingehen? Das ist ein Baby, hat er gesagt. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich genau der Geburtstermin war. Dass er nicht beim Spiel hätte sein können, aber theoretisch kann der doch auch hin und her fliegen zwischen Denver und Minnesota, habe ich mir gedacht.
Ich habe da eine ziemlich klare Meinung dazu und zwar scheiß auf Basketball, wirklich.
Okay.
Es ist dein Kind, es ist deine Familie, es ist dein erstes Baby. Ich hätte auch gesagt, Jungs, ich bin einfach heute nicht da. Und so wie ich das auch von den Timberwolves mitbekommen habe, war das überhaupt kein Thema und kein Problem und die haben aus der Halle geklagt. Jetzt das Ergebnis spielt natürlich dem ganzen Thema nochmal mehr in die Karten. Das wird kein Thema sein, weil sie es gewonnen haben, aber ich denke mir so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also für mich hatte das ganz klar Priorität. Ich hätte auch gesagt, ich bin. Und vor allem, da gab es eigentlich auch nie irgendwie ein Thema. In der Regular Season ist es natürlich nochmal was anderes. Weiß nicht, wie es du siehst, aber für mich wäre da das Kind wichtiger, als jetzt zu sagen, ich muss unbedingt mit dabei sein.
Denkst du, im Kreissaal hatte Gobert das Ding auf dem Handy, das Spiel aber?
Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, je nachdem, wie meine Frau dann gelaunt ist, schaut es gar nicht vielleicht.
wahrscheinlich nicht so gut.
Ich kann es mir vorstellen. Ich denke, er wird es sicherlich auf jeden Fall mitverfolgt haben, weil du bist ja dann schon so ein klein wenig im Zwiespalt. Ich glaube schon, du hast dann auch den inneren Konflikt und denkst dir, oh, mein Team, lasse ich jetzt irgendwie im Stich. Auf der anderen Seite, ey, deine Frau ist... Ich gehe mal davon aus, es war wahrscheinlich dann wirklich kurz vor der Geburt, dass er wahrscheinlich auch im Kreißsaal mit dabei sein wollte. Und deswegen,
Und wie siehst du es? Das ist nämlich auch gefühlt jedes Jahr mal Thema oder alle paar Jahre. Wie siehst du es beim Super Bowl? Da passiert es nämlich manchmal, dass Leute halt dann spielen und dann heißt es immer so, ja, die bekommen jetzt gerade ein Kind und der muss nach dem Spiel sofort gehen. Mhm. Wie siehst du es da? Weil das wird auch immer super kontrovers und heiß diskutiert. Aber da muss ich echt sagen, ey Leute, wie oft stehst du im Super Bowl in deinem Leben? Das ist halt, ich weiß natürlich, die Geburt von deinem Kind ist magisch und unfassbar. Aber auf der anderen Seite, ey, der Super Bowl, das ist der Traum von Milliarden von Menschen. Und selbst die besten NFL-Spieler schaffen es vielleicht ein, zweimal da rein, außer du bist Tom Brady. Und viele schaffen es auch nie einfach ins Super Bowl. Wenn du es dann einmal hast, sagst du dann, ja, nee, meine Frau kriegt ein Kind, ich bleib zu Hause. Das machst du nicht, oder? Super Bowl?
Ich mach's mir jetzt ganz einfach und ich sag, wenn ich nicht für die Kansas City Chiefs spiele, dann spiele ich den Super Bowl, weil ich wahrscheinlich nie wieder reinkomme. Wenn ich für die Chiefs spiele und an der Seite von Patrick Mahomes bin ich mal meinem Kind, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich komme nochmal in den Super Bowl. Es ist wirklich...
Ja, oder so ein Game 7 oder so, das kannst du mir nicht erzählen, dass Leute dann sagen, ich bleib zu Hause.
Den Punkt gebe ich dir, ich glaube, es hängt schon auch ein klein wenig davon ab, wie wichtig ist das Spiel. Das war jetzt ein Game 2, du hast das erste Spiel direkt geklaut. Ich glaube, wenn das jetzt ein Game 7 gewesen wäre, dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass Gobert das Spiel spielt. So jetzt in der Situation waren, glaube ich, alle fein damit. Ich glaube, das ist einfach immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, Verständnis füreinander aufbringen, abwiegen, wie macht man es am besten, ne? Und dann muss man einfach alle Seiten immer verstehen. Natürlich wollen die Wolves Gobert mit dabei haben. Du musst aber auch Gobert verstehen, der bei seiner Frau sein möchte. Also, genau.
Okay.
Aber weißt du, was mich richtig nervt? Dass Gilbert Arenas das so erhaben und aggressiv kommuniziert hat. So, ich war...
Ich habe ja mal ein Video gemacht über einen seiner Takes, wo er gesagt hat, man sollte die Europäer verbieten in der Liga. Dann würde wieder mehr Defense gespielt werden. Ja. Was so wirklich... auf so vielen Ebenen einfach so ein bescheuerter Take ist, habe ich dann auch komplett auseinandergenommen. Und da habe ich mich damals wirklich triggern lassen davon und dachte so, ey, das kann der nicht ernst meinen. Und mittlerweile habe ich so viele seiner Takes gehört, wo ich einfach fest der Überzeugung bin, der macht das halt nur, damit Leute sich darüber aufregen und darüber berichten. Und hast du gehört, was er gesagt hat? Deswegen mittlerweile nehme ich es auch nicht mehr so ernst. Ich habe es nur heute Morgen mit als erstes auf meiner Timeline gesehen und habe mich dann eben an dieses Super Bowl-Thema erinnert und habe dann kurz überlegt, so, ey, sollte man ein Playoff-Spiel dafür verpassen? Aber du hast recht. Du hast recht, das ist Game 2 in der zweiten Runde. Du hast das erste geklaut. Da solltest du schon bei deiner Frau sein. Wenn es ein Game 7 ist, der Conference Finals oder Finals. Ja, ich glaube sogar, dass da die meisten Frauen, Partnerinnen, die an der Seite von dem NBA-Spieler dann ja sicherlich auch schon ein paar Jahre sind. Genau, die verstehen das ja auch. Die wissen ja auch, dass der da sein Leben lang drauf hingearbeitet hat. Und dass auch das ganze Leben dem Ganzen natürlich, das Leben gibt denen enorm viel. Aber auf der anderen Seite müssen sie ja doch viel opfern dafür. Und ich glaube, die meisten Frauen verstehen das dann sogar.
Glaube ich auch. Die wird dann einfach sagen, hey, spiel dein Spiel und danach beweg deinen Arsch sofort hierher. So.
Genau, komm dann einfach direkt und... Ja,
aber sie haben ihn ja auch gar nicht gebraucht, weil Towns und Nas Reed dachten sich ja, hey, All-NBA Defensive First Team.
Wir sind heute Gobert.
Ja, oder Kyle Anderson, da hole ich mal halt schnell. Wie viel 7 Offensiv-Rebounds. Manchmal spreche ich es aus und denke mir so, sind es wirklich 7 gewesen? Aber es waren wirklich 7 Offensiv-Rebounds. Es war ja auf der anderen Seite auch irgendwie spannend, weil durch Kyle Anderson in der Starting 5 dachte ich mir, okay, die Timberwolves können auch mal 5 out spielen. Ich dachte mir aber, Kyle Anderson gegen Jokic, oh mein Gott, das kann gar nicht gut gehen. Aber du hast es schon angesprochen, die harte Gangart und dann auch einfach, ich habe selten ein Team so gute Help-Defense spielen sehen, wie die Räume verteidigt haben, wie die ihre Trap-Defense wieder aufgelöst haben. Das war vielleicht mit die beste defensive Leistung, die ich seit langem gesehen habe. Nickeil Alexander-Walker empfängt Jamal Murray und freut sich, sagt, komm her, kein Problem. Ey, du bist Alexander Walker, du bist nicht ein Top-10-Spieler, der steht auf der anderen Seite, einer der krassesten Closer der NBA und die haben den einfach bei 3 von 18 aus dem Feld gehalten. Jamal Murray ist in diesem Spiel komplett untergegangen, 4 Turnover, Jokic 4 Turnover, Michael Porter Jr. 4 Turnover und dann kannst du wirklich noch froh sein. Aaron Gordon hat seine ersten 3er in diesen Playoffs getroffen und du hast 4 von 5 von Justin Holiday bekommen. Ansonsten wird das alles noch viel klarer. Die Nuggets Offense war zwischenzeitlich einfach tot und ich glaube, wir sind irgendwie nach heute Nacht alle geschockt. Also ich bin's immer noch, das war Wahnsinn.
Ja, es war eine defensive Masterclass. So muss man es einfach festhalten. Also dieses Game 2 geht, glaube ich, bei uns allen so ein bisschen in die Geschichte ein oder speichert sich im Hinterkopf so, okay, so sieht eine absolute Top-Defense aus, die eine gegnerische Mannschaft kaputt macht. Vor allem, wenn diese gegnerische Mannschaft halt die Denver Nuggets heißt, wo du denkst, so die finden immer den Weg. Ich habe es auch in meiner Preview gesagt. Ey, ich habe gesagt, guck mal, wenn diese Spiele eng werden, ich vertraue einfach den Nuggets, weil die finden immer einen Weg, kontrolliert, effizient ihre Abschlüsse zu machen, gerade in der Crunch-Time. Ja, es gab keine Crunch-Time. Die lagen schon hinten knapp mit 30 in der Mitte vom zweiten Viertel oder Ende zweites Viertel. Also die hätten wirklich zur Halbzeit schon die Starter auf die Bank setzen können und sagen können, wir spielen jetzt nur noch Garbage Time. Ja, es war krass. Das war wirklich krass. Und ganz kurz zu Murray. Bei den Nuggets hängt halt so viel davon ab, dass er fit ist, gesund ist. Ich weiß, er sah für mich nicht 100% aus in dem Spiel. Ich weiß nicht, also ne, die Wolves haben eine gute Defense, aber ich weiß nicht, ob Murray so kalt gestellt werden kann, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Ich frage mich, ob da nicht doch irgendwas vielleicht mit einer Verletzung gerade ist, von der wir noch nichts wissen oder die nicht 100% auskuriert ist, weil das sah nicht gut aus von ihm.
Ja, also ich denke auch, er ist nicht zu 100% fit und das spielt den Wolves halt noch mehr in die Karten, denn du bräuchtest gerade Murray bei 110% und die... Man muss auch sagen, sie haben es schlau gemacht. Sie sind super früh drauf und dadurch muss Murray natürlich von drauf. Du bräuchtest dann eigentlich einen High Pick and Roll, um ihn frei zu blocken. Ne? Ja. Jokic stellt dir keine High Screens. Der läuft nicht raus bis an die Mittellinie, um dich frei zu blocken. Ne? Die haben das schon echt smart gemacht und haben Jokic dann auch relativ gut wegbekommen vom Korb und Murray war dann auch überfordert. Ich glaube, die haben sich teilweise umgesehen, haben sich gedacht, ey, einer ist auf mir drauf. Andauernd links und rechts ist eine Hand am Ball. So, es kann einfach doch gar nicht sein. Die spielen doch auch bloß mit 5 Mann. Aber wie die sich einfach defensiv alle bewegt haben, das war, ja, es war es einfach
ist, es
Wahnsinn.
Es ist der Prototyp Houston Rockets Basketball 2017, 2018. Diese, wir haben einfach nur lange Wing-Verteidiger quasi überall auf dem Feld. Das ist ja das, wie damals Houston aufgebaut wurde, wie Golden State teilweise aussah. Und das waren ja die erfolgreichsten Teams einfach. Wenn du so Allzweckwaffen hast, die alles können auf dem Feld und auch vor allem aufgrund von ihrer Länge und auch Spannweite einfach die Möglichkeit haben, alles zu verteidigen. Dabei noch ultra athletisch sind, ultra aggressiv, schnell in den lateralen Bewegungen. Das sind halt einfach defensive Prototypen, die sie da haben. Und sie haben halt gleich 2, 3, 4 von denen auf dem Feld, weil wir dürfen auch nicht vergessen, Anthony Edwards ist ein Superstar in der Offensive, alle lieben seine Dunks, alle lieben sein Charisma. Ey, selbst der sagt in der ersten Possession, Jamal Murray, komm.
Ja.
Weißt du, der ist da mit der Defense, das ist so geil, der hat so eine Energie einfach und spielt in einer Mannschaft, wo so viele gute Verteidiger sind, wo er eigentlich chillen könnte, aber nee, er geht genau den anderen Weg und sagt, nee, ich will von diesen Jungs meinen Respekt, ich will, dass die auf mich gucken und sagen, ey, Ant, auf den können wir uns auch verlassen, der ist auch ein guter Verteidiger.
Ja.
Und das macht Ant und ja, damit hast du einfach so eine Überproportion an Defense bei den Wolves, die die Guards kaputt machen können und ich bin voll bei dir, also ein High Pick and Roll wirst du mit Jokic nicht sehen. Du hast keine anderen Leute auf dem Feld, wo das Pick-and-Roll dann Sinn machen würde. Und du brauchst irgendwie neben Murray noch jemand, der den Ball dribbeln kann, der was kreieren kann, vielleicht auch für sich selber einen Wurf kreieren kann, aus dem Dribbling, aus dem nach vorne Tragen des Balles. Da haben sie aber niemand.
Nee, also du willst Reggie Jackson auch noch verletzt. 10 Minuten Ankle-Injury. Der ist wahrscheinlich
raus. Durch das Ding von Ant wo Ant ihn auf die Bretter geschickt hat? Hast du das gesehen?
Ich hab's gesehen, wo er auch noch auf ihn zeigt. Ich glaube, nee, das war, ich hab's echt nicht gecheckt, wann das passiert ist. Ich hab nur irgendwann
Ich hab's auch gesehen, nicht mitbekommen.
Ich hab nur gesehen, dass Reggie Jackson rausgetragen wurde in die Kabine und war nach 10 Minuten raus. Und auch aktuell Ankle Injury. Es wäre okay, brutal. Shit. Also, weil dadurch ist natürlich die Bank nochmal schwächer. Und
die Bank ist es sowieso auch. Das habe ich auch in meiner Preview gesagt und will das jetzt auch hier nochmal sagen. Die Bank der Wolves hat so einen Impact. Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker, beide Defensivmonster, beide heute den Dreier krass getroffen. Naz Reid war schon der Matchwinner in Game 1, wo er im vierten Viertel komplett 14, 16 Punkte irgendwas alleine gescored hat. Und diese Bank der Nuggets, und ich habe so viel Scheiße dafür fressen müssen, das ganze Jahr von allen, weil ich immer gesagt habe, ey, diese Bank der Nuggets ist nicht gut genug, Leute. Und jetzt haben wir so ein Spiel und wir haben den Reggie Jackson mit 3 Punkte, wir haben Peyton Watson mit 0 Punkten und wir haben Christian Brown mit 2 Punkten. Das sind die 3 Spieler, die meisten Minuten bekommen von der Bank. Und du hattest Glück halt mit Justin Holiday, dass der dir 4 von 5 Dreiern heute mal getroffen hat. Das macht er schon im nächsten Spiel nicht mehr. Darauf kannst du dich ja überhaupt nicht verlassen. Das heißt, dieses Thema der Bank bei den Nuggets, Bruce Brown verloren zu haben, fällt so krass ins Gewicht, vor allem in dieser Serie, weil die Wolves haben eine starke Bank. Und bei den Wolves hast du diese Pause nicht von, okay, jetzt sind die Bankspieler da, ja gut, wir halten eigentlich nur so ein bisschen den Score und es wird schon nichts so Wildes passieren. Nee, wenn Nickeil Alexander-Walker und Naz Reid kommen, dann ist Action.
Ja.
Dann ist richtig Action für die gegnerische Bank und die können da nicht mithalten vom Scoring. Deswegen, ich glaube, dieses Bankthema wird die Nuggets richtig killen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Und das ist auch ein absoluter Luxus, einfach zu sagen, Gobert ist nicht mit dabei. Ich schmeiß erstmal Kyle Anderson mit rein und schaue einfach mal, wie es mit ihm läuft. Der übrigens auch 8 Assists verteilt hat. Also ich möchte nochmal hervorheben, dass der Typ jetzt auch noch die Möglichkeit hatte, hier Selbstvertrauen zu tanken. Und Naz Reid kommt dann einfach 14 Punkte, 5 von 14. Okay, aus dem Feld lief es nicht so mega überragend für ihn, aber halt von draußen seine Würfe einfach hochprozentig getroffen. Und die Nuggets sind gerade eben viele, viele Fragezeichen. Eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Ant, weil du hast ihn auch gerade eben schon angesprochen von der Körpersprache her, gibt den Nuggets diesen unfassbaren Fadeaway-Jumper mit 2 Händen im Gesicht und dann den Dreier, den er trifft und danach das ganze Internet redet gerade drüber. Der MJ shrug so. Was willst du machen, meine Freunde der Sonne? Und er sagt auch noch vor dem Spiel, sagt er noch, jetzt hört mal auf mit diesen MJ-Vergleichen. Das ist erst der GOAT. So, das machen wir nicht. Also, er ist schon...
Ant ist so Legende. Einfach den Shrug auszupacken, als wäre MJ gegen die Blazers. Ja, ey, was willst du über den sagen? Der Mann ist gebadet in Charisma. Der ist einer der krassesten Athleten der Liga. Der kann dich aufs Poster packen. Der kann super Defense spielen. Der trifft den Dreier, der ist ein Leader wie alt ist der überhaupt? 22, 23 Jahre alt?
Ja, irgendwie sowas.
Ist so ein kleiner Scheißer auch noch. Also ja, Ant is goated. Ich habe eine Theorie für dich. Vielleicht mache ich da ein Video drüber, vielleicht droppe ich es nur hier im Podcast. Könntest du dir vorstellen, vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, könntest du dir vorstellen, dass Ant dieses Jahr den Dwayne Wade Run macht, wo Dwayne Wade in seinem 3. Jahr damals schon Champion wurde? Weil die Zeichen sehen sehr ähnlich aus. Dwayne Wade war ein ähnlicher Spielertyp damals, hatte nur nicht so einen guten Dreier. D-Wade hatte auch ein vergleichbar starkes Team, war aber der Typ, von dem alles abhing. Und wenn er halt für 40 geht, so dann gewinnt seine Mannschaft. Und ich habe das Gefühl, ey, diese Wolves, die könnten all the way gehen. Ich würde die Wolves auch picken, nicht ich würde sie picken, aber ich würde ihnen eine Chance geben gegen die Celtics. Ich habe auch keine Angst, wenn ich die Wolves bin, vor den Mavs oder vor OKC oder vor Denver. Man hat jetzt 2 Spiele in Denver geklaut. Ja. Könnte das vielleicht sogar jetzt der Run sein von Ant, der ihn jetzt schon zu einem Champion macht?
Ich denke mir das sehr, sehr viel. Ich hätte es nicht ausgesprochen, ehrlich gesagt.
Okay.
Jetzt.
Okay.
Dafür wirst du meistens immer direkt geroastet.
Ja.
Ich kann es mir auch vorstellen. Also wenn sie jetzt die Nuggets überstehen, dann treffen sie halt auf 2 Teams, die ihn auch unglaublich liegen werden. Okay, sie hat sowieso ein riesen Rebounding-Problem. Die Mavs werden, also wenn die Mavs, wir sprechen auch gleich noch gemeinsam über die Serie, was wir denken, wer sich da durchsetzt, wird auch super schwer, selbst wenn sich die Mavs da durchsetzen sollten, weil auch die Help-Defense einfach nochmal eine ganz andere ist. Und dann gegen die Celtics, es könnte sein. Das ist ein sehr, sehr guter Take. Und das wäre Wahnsinn, wenn die Timberwolves den Titel gewinnen. Aber es passt gerade viel zusammen. Also Ant liefert die Chemistry, die Defense. Wir sagen immer, Defense wins Championships. Und das ist gerade eben mit Abstand die beste Defense. Deswegen, es könnte sein. Aber ich will den Champ irgendwie noch nicht ganz abschreiben, auch wenn ich der Glaube sehr, sehr gering ist. Und deswegen würde ich fast die Überleitung machen zu unserem Tipp. Was tippst du denn jetzt? Also ich bleib bei meinem Tipp, weil das wäre jetzt irgendwie doof, den zu ändern. Ich habe vor der Serie 4-2 getippt für die Timberwolves. Und gerade eben denke ich mir, das könnte auch ein 4-1 werden. Ein Sweep wäre schon sehr, sehr hart. Aber was tippst du?
Ich hatte die Nuggets in 7, weil die Nuggets Game 7 bei sich zu Hause haben. Und witzigerweise war mein Argument so, es ist verdammt schwer, in Denver zu gewinnen.
Ja, das scheiße.
Das kann ich jetzt natürlich aus dem Fenster werfen. Hat ja keiner erwarten können, dass die so dominieren. Und ich muss jetzt wahrscheinlich überlegen, ob ich meinen Pick schon ändere. Ich glaube, ich mache es wirklich abhängig von diesem letzten Punkt mit der Bank und dass Jamal Murray nicht 100% fit ist. Und ich glaube, ich würde langsam umschwenken, ja. Ich glaube, ich würde umschwenken auch auf die Wolves. Kann mir aber gut vorstellen, dass Denver zumindest eins klaut in Minnesota und dann vielleicht auch Game 5 bei sich zu Hause gewinnt. Und dass es die Wolves aber dann auch zu Hause in 6 zumachen. Also Sweep wäre schon krass. Und ich finde, Sweep oder Gentleman Sweep passiert nur, wenn wir wirklich einen, also wenn Reggie Jackson zum Beispiel wirklich jetzt raus sein sollte für die Serie oder wenn wir auch im nächsten Spiel wieder einen schwachen Murray sehen und du weißt einfach, okay, der hat irgendwas, eine Verletzung, dann kann es auch weniger sein. Aber so jetzt sagen wir im Vollbesitz ihre Kräfte, beide Teams, im Moment würde ich mit einem 4-2 gehen. Ja. Wolves in 6.
Ich bleib auch dabei. Es würde mich extrem wundern, wenn die Nuggets sich wirklich ein 4-0 reindrücken lassen. Aber tatsächlich glaube ich, dass die Timberwolves wirklich da rausgehen im dritten Spiel und sagen, hey, lass gar keine Zweifel aufkommen. Ja. Lass uns hier, weil wenn es 3-0 steht, ist das Ding sowieso gegessen. Also die Nuggets müssen das nächste Spiel gewinnen, wenn sie noch irgendwie überhaupt eine Chance haben wollen. Wir sitzen hier und die Timberwolves führen mit 2-0, haben beide Spiele in Denver geklaut. Also so, das, wer das tippt, der ist einfach nur auch verrückt im Kopf. Sorry.
Ja, das vor allem Game 2 ohne Gobert auch noch. Nachdem Gobert in Game 1 so wichtig war. Also die Dimensionen von den Timberwolves sind auch krass. Einfach die Tiefe.
Absolut. Gut, ich wusste es, dass es heute so kommt. Wir sind bei 47 Minuten, haben gerade über eine Serie gesprochen. Deswegen machen wir einfach direkt weiter mit dem zweiten Thema. Die Pacers haben gespielt gegen die Knicks. Es war eine super enge Partie, 117 zu 121 und besonders mit vielen strittigen Entscheidungen am Ende. Es gab diesen Kickball, der überhaupt keiner war. Es gab diesen Miles Turner Moving Screen, wo komplett Indiana, glaube ich, jetzt noch auch um 11.24 Uhr auf den Stühlen steht und komplett ausrastet. Es gab ein Foul, glaube ich, von Jalen Brunson gegen Miles Turner unterm Korb. Es waren sehr, sehr viele strittige Entscheidungen. Ich stelle dir jetzt einfach erstmal die Frage zu diesem Moving Screen von Miles Turner. Wie hast du das Ganze gesehen? Denn am Ende sag ich persönlich, ja, es ist ein Moving Screen, aber in der Situation, das zu pfeifen, und du machst es aber nicht das ganze Spiel über konsequent, ist es ein sehr, sehr harter Call in so einer Situation.
Die Pacers wurden gerobbt, sag ich ganz ehrlich.
Ja, that's it.
That's fucking it. Moving Screen in der letzten Possession da zu pfeifen, ist so lächerlich.
Die Warriors haben keine Possession, wenn das ein Moving Screen ist. Die ganze Saison über.
die Warriors haben keine Championship, wenn du Moving Screens pfeifst in solchen Situationen. Nein, es ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Es war sehr schade und tragisch mit dem Kickball. Da bin ich fast ein bisschen auf der Seite der Refs insofern, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, war ein Kickball. Ja, also ich dachte wirklich, es ist ein scheiß Winkel, genau. Es sieht wirklich aus, als wäre er mit dem Fuß dran. Und dann guckst du es in der Slow-Mo und du siehst, es war mit der Hand. Und sie konnten das irgendwie nicht reviewen, was ich nicht weiß, warum. Aber sei es drum, so sagen wir mal, das ist okay. Das Jalen Brunson-Ding ist eine strittige Situation. Das war beim dritten Viertel, glaube ich, diese Challenge, die sie da genommen haben. Deswegen fand ich das auch nicht so schlimm. Aber der Kick, der Moving Screen, das ist eine Tragödie. Das Ding darfst du nicht pfeifen. Dann würde Bam Adebayo in jedem Spiel mit 6 Fouls vom Feld fliegen. Das kannst du einfach nicht pfeifen. So eine Lappalie, das war so ein schwacher Moving Screen, das geht meiner Meinung nach nicht. Trotzdem Props an die Knicks. Ey, die Knicks waren bisher in diesen Playoffs in jedem Spiel, in einem knappen Spiel. Jedes Game hat eine krasse Crunch-Time gehabt. Gegen Philly 6-mal und jetzt hier gleich das erste gegen die Pacers. Shoutout an Brunson, ne? Der hat ein super Game wieder gemacht. DiVincenzo war unglaublich klatsch. Also die Knicks haben sich diesen Sieg schon verdient, aber es hat einen faden Beigeschmack und wenn ich Pacers-Fan wäre, wäre ich extrem angepisst.
Ich auch. Ja, das Ding ist auch nach diesem Kickball, der keiner war, bekommt Dante DiVincenzo draußen den weiten Dreier von Jalen Brunson, den Pass zugespielt, den gibt's dann auch überhaupt nicht. Das war schon, ja, auf der anderen Seite fand ich sehr, sehr stark. Haliburton danach in der Post-PK, in der Kabine, die natürlich auch so ein bisschen drauf angesprochen haben. Er hat gesagt, hey, keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen, so live, diese ganze Situation. Er hat einfach gesagt, ich muss besser spielen und wir dürfen gar nicht in diese Situation kommen. Das war sehr erwachsen, wirklich.
Ja, also ich soll auch sagen, der hat 6 Punkte gemacht und war ein kompletter No-Show auf dem Feld. Also der wurde getragen von TJ McConnell von der Bank. Und ich mag Haliburton, aber das war ein komplettes No-Show-Game von ihm.
Ich kenne andere Spieler, denen wäre das egal gewesen. Die hätten gesagt, No-Show von mir, ist mir egal. Ich setze mich da jetzt hin und sage, Refs, ihr Sucker.
oder das Haliburton zu nett für. Der ist ein wirklich cooler Typ. Ich gucke den voll gerne. Ich höre mir gerne Podcasts mit ihm an. Ich finde, kennst du das, dass Haliburton so 2 unterschiedliche Stimmen einfach hat?
Ja, was ist das?
Das ist super krass. Ich glaube, das ist mega selten. Ich glaube, es gibt 1-2 Leute, also hier und da mal Leute, die haben das. Aber das ist super selten. Und wenn du es hörst im Podcast, du denkst dir immer, was passiert gerade? Wieso merkt er das nicht? Wieso kann er das nicht steuern?
Ich check das auch bei Towns nicht. Wir beide machen ja uns immer ein bisschen lustig. We're in Minnesota now. Genau, richtig. Aber die letzten Interviews, die ich von ihm gehört habe, da redet er auch immer ganz anders. Also, bitte sag jetzt dieses Mal nicht, we are in Minnesota now, weil das letzte Mal habt ihr nämlich dann richtig auf den Sack bekommen nach der Aussage.
Achso, er soll das nicht sagen. Ach so,
genau, ja. er soll das nicht sagen, ja.
Nee, bitte nicht.
Ja. Genau, gehen wir ganz kurz durch. Björn hat schon gesagt, 6 Punkte von Haliburton, es war viel zu wenig, es war eine wilde Partie, das war am Stück 7-Second Offense, die sind aufeinander zugerannt. Es gab Punkte in the paint am Fließband. Wir alle wissen, dass die Pacers ja auch diesen Basketball spielen. Die machen mit die meisten Punkte in der Paint, die lassen aber auch die meisten Punkte zu. Ich habe selten so viele offene Layups gesehen. Die sind einfach teilweise durchspaziert. Ich dachte mir, wir sind hier schon in einem Playoff-Spiel, oder? Ja. Also das war wirklich teilweise komplett irre.
Kann ich 2 Shoutouts geben? Einmal an Obi Toppin und einmal an Aaron Nesmith für 2 der geilsten Playoffs-Dunks bisher. Obi Toppin, ehemaliger New York Knick, geht gleich im Madison Square Garden im ersten Spiel Between the Legs.
Er ist so crazy.
Der ist so ein Monster. Also Between the Legs in einem NBA-Spiel überhaupt ist krass. Und der hat mittlerweile, glaube ich, 6 Stück davon oder so über seine Karriere. Und dann Aaron Nesmith aus dem Nichts von der Dreierlinie mit 1-2 Schritten geht in die Zone und stopft ihn so mies über Mitchell Robinson.
Brutal.
Das waren 2 Dunks, die habe ich krass gefeiert.
Da dachte ich mir auch ganz kurz, ihr wisst schon, es ist ein Playoff-Spiel. Das ist manchmal so, als wäre da so eine Schulmannschaft so, wir schauen jetzt einfach mal, was gerade eben so geht. Lass einfach mal ein bisschen zocken und ballen. Ja, irre, also.
voll die Highschool-Teams, ey. Solche Highschool-Highlights siehst du normalerweise bei Social Media, dann machen die das in NBA-Games, in den Playoffs.
Ja, nee, es war echt, also Obi Toppin hat 12 Punkte, 5 von 7, 2 von 3, auch von draußen hochprozentig getroffen, hatte einen Block, 3 Assists, also hat wirklich gut gespielt. Nesmith hatte 12 Punkte, 3 von 6 hat keinen Dreier getroffen. Björn hat ja auch gerade eben schon angesprochen. TJ McConnell hatte mit 18 Punkten wirklich ein super Spiel. Haliburton, ne? Tatsächlich, da muss auf jeden Fall in der Serie mehr kommen. Und auf der anderen Seite wieder Jalen Brunson, ne? Der dann im 4. Viertel auch komplett übernommen hat mit 43 Punkten. Ich glaube, 18 Punkte oder sowas hat er im 4. Viertel gemacht. Kommt auf 14
war ein Beast.
Genau, war 14 von 26. Kriegt gerade ziemlich viel Kritik für seine ganzen Freiwürfe. Mal spannend, also für mich einfach mal spannend zu sehen, dass es mal nicht um Giannis geht oder um SGA oder um Embiid, sondern Brunson bekommt gerade ziemlich viel Hate ab dafür, dass er so oft in die Freiwurflinie kommt. Wie siehst du das? Sind das so Calls, wo du sagst, es passt für mich oder sagst du, hier und da ist schon strittig? Vor allen Dingen auch mit diesem hinten auflaufen lassen, was ja eigentlich nach Trae Young verpönt war. Und Jalen Brunson bringt das gerade wieder so ein bisschen zurück.
Ja, nicht nur so ein bisschen. War das sogar Game 6, wo er damit den End-One gescored hat? Da war ich ja sogar, als jemand, der für die Knicks war, war ich ja extrem sauer, dass sie ihm das gegeben haben. Weil das ist wirklich, wie du sagst, das ist ja das Bilderbuch Trae Young Play, was wir vor ein paar Jahren ja auch Gott sei Dank irgendwie dann illegal gemacht haben. Geht mir überhaupt nicht rein. Und ja, er hatte 14 Freiwürfe, hat alle 14 davon verwandelt, muss man auch erstmal machen. Aber ja, ist schon eine Menge. Und es ist halt so ein bisschen, es ist ein Ausschlussverfahren, ne? Dadurch, dass Embiid und Giannis und solche Kandidaten halt jetzt nicht mehr da sind. Im Moment ist dann schon Brunson der krasseste Foulschinder, den wir haben. Und natürlich ist dann der Fokus auf ihn, genau. Aber ja, das gehört halt zu seinem Spiel. Er ist der kleinste Spieler auf dem Feld, er geht so viel in die Zone. Ich habe jetzt nicht so das Problem bisher mit ihm deswegen gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass über den Verlauf der Serie viele Leute dann nerven wird.
Ich bin auch noch, also ich sehe es, ich beobachte das Ganze. Jetzt geht's nicht mehr gegen die Sixers, so mach, was du willst. Übrigens, ich glaube, das war das vierte 40-Punkte-Spiel in diesen Playoffs. Ja. Ich glaube sogar das vierte 40-Punkte-Spiel hintereinander. Also er reiht sich da gerade eben in eine illustre Runde ein von Michael Jordan. Ich habe die Liste nicht mehr ganz im Kopf. Sie wurde ja heute Nacht eingeblendet.
Es ist sowieso meistens Michael Jordan, Kobe, Wilt.
Genau, Wilt.
Und dann noch irgendwie so jemand random, so Bernard King oder sowas.
Ja, genau, richtig. So, jetzt wollen wir natürlich auch hier unseren Pick abgeben. Ich glaube, ich weiß deine Pick sogar schon. Ich weiß nicht, ob wir mal drüber geredet haben. 4-2? War das auch dein Pick?
Ja, ich war sogar krasser unterwegs. Ich dachte sogar, das wird vielleicht sogar ein 4-1. Aber jetzt habe ich die Pacers gesehen im ersten Spiel und ich bin bei dir so. Ich habe die Knicks irgendwie so viel, also ich habe mich gewundert, warum die Knicks so schwach verteidigt haben teilweise. Und ich gehe mittlerweile auf jeden Fall mit Knicks in 6. Ja, ich glaube, die Pacers gewinnen noch eins, gewinnen 2. Und genau, die Knicks machen es aber zu.
Ja. Ich glaube auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Knicks das gewinnen werden, weil die Pacers müssen halt offensiv schon fast perfekt funktionieren, damit sie Spiele gewinnen, weil sie defensiv halt einfach so viel zulassen. Also das ist schon echt irre. Die Defense der Pacers, wenn man sich da wirklich die einzelnen Possessions raussuchen würde und würde die im Filmroom zeigen, was eigentlich ja man machen sollte. Rick Carlisle, keine Ahnung, vielleicht denkt er sich auch, ach scheiß drauf, die machen eh, was sie wollen auf dem Feld.
Es gab zwei Situationen von Halliburton, da war der letzte Mann und die Knicks hatten halt Fast Break, irgendwie einmal 1-1 gegen ihn und einmal 2-1 gegen ihn. Wirklich, hättest du einen Stuhl hingestellt, der Stuhl wäre effizienter gewesen.
Ja.
Also ich mag Halliburton, ne, aber seine Verweigerung von Defense ist schon, ich würde mir den Max-Deal mit ihm nochmal überlegen. Ja. Weil du kannst nicht einfach so eine Nullnummer sein in der Defense. Guck dir an, der muss ja nicht Anthony Edwards sein, aber guck dir an, was Ant verteidigt und Halliburton ist einfach nö. Der Bereich auf dem Court interessiert mich gar nicht.
Das ist wirklich so, ja. Und vor allem für die physischen Komponenten, die er mitbringt, geht das eigentlich gar nicht, weil es ist kein kleiner Guard. Ich glaube, der hat auch nicht den kleinsten Wingspan. Ich hab's nie nachgeschaut, aber es sieht nicht so aus. Also. Nee,
aber weiß ich nicht. Und es wäre eigentlich witzig, wenn er so, er hat ja zwei Stimmen, wenn er sich da quasi so zwei Personas schaffen würde. Mit der einen Stimme verteidigt er und mit der anderen Stimme spielt er Offense. Das wäre auch witzig.
Oh Mann, ey. Okay, also, dann sind wir hier bei einem 4-2. Genau wie bei den Nuggets und den Timberwolves. Und dann machen wir weiter.
Wir machen es uns voll leicht. Weil 4-2 ist bei zwei starken Teams eigentlich immer so das Leichteste zu tippen.
Ja, also wenn man jetzt tatsächlich so in der Bracket-Challenge mit dabei ist, müsste man halt viel mehr Risiko gehen. Da müsstest du jetzt vielleicht auch, ja, jetzt müsstest du halt alles schon vorher getippt haben. Dann hättest du jetzt halt sagen müssen, die Timberwolves klatschen die Nuggets 4-0. Wenn das jemand getippt hat, dann schickt mir einen Screenshot auf Instagram, wenn jemand einfach Bracket durchgetippt hat und hat gesagt 4-0 gegen die Nuggets mit den Timberwolves. Ich möchte das bitte gerne sehen. Dann kommen wir zu der Serie, die noch kein einziges Spiel hatte. Irgendwie auch voll spannend vom Timing her. Also OKC Mavs, heute Nacht ist die erste Partie, beziehungsweise für die Leute, die den Pod bei Spotify, Apple Music und so weiter hören, ist die erste Partie jetzt dann auch schon gerade wahrscheinlich im vollen Gange. Die spielen bestimmt spät. Die Thunder gegen die Mavs. OKC durchspaziert 4-0. Die Mavs ich will jetzt nicht sagen durchspaziert, das war irgendwie eine komische Serie gegen die Clippers, also zwei Spiele ging irgendwie gar nichts, ansonsten muss man trotz allem sagen, am Ende irgendwie souverän gewonnen. Zwei Faktoren, die ich gleich mit reinbringen möchte: Maxi Kleber ist wahrscheinlich komplett raus für die Playoffs, ja. Ganz, ganz bitterer Verlust. Und Luca wirkte in dieser Serie nicht zu 100% fit, beziehungsweise wir können eigentlich sicher sein, er ist nicht zu 100% fit, hat einfach ein Wehchen mit seinem Knie. Wie siehst du die Serie und vor allem, was glaubst du, wie viel hängt wirklich von Doncic ab? Weil jetzt gegen die Clippers hat das gereicht und gegen OKC denke ich mir schon, der Doncic wird nicht reichen, so in der Form. Das ist gerade eben so, vor allem, ja, ohne Maxi, dann ist deine Frontcourt-Rotation auch nochmal irgendwie ein bisschen kleiner. Und ich sag dir jetzt schon hier, ich weiß immer noch nicht, wen ich picken soll. Diese Serie, ich hoffe, du kannst mich irgendwie auf den richtigen Weg leiten. Ne? Ich find's unglaublich schwer.
Ja, also es ist wichtig zu sagen, dass die zwei wirklich sehr starke Teams aufeinandertreffen, vor allem wenn du OKC besprichst, weil OKC ist, glaube ich, so für viele so, ja, okay, die sind dieses junge Team, whatever, die werden schon nicht gegen die Mavs gewinnen. Ja, weiß ich nicht, weil die sind Top-3-Offense-Team, Top-3-Defense, die sind zwar eins der jüngsten Teams, aber haben sich den Number-One-Seed geholt, die sind nicht einfach zu schlagen und die haben unglaubliche Defense, unglaubliche Offense, die haben mit Shane einen MVP-Kandidat. Ich weiß, aus dem Dallas-Fanlager kommt so sehr, sehr viel so, ja, jetzt werden wir sehen, wenn es in diese Serie geht, dann zeigen wir euch mal, wen richtiger MVP-Kandidat aussieht in Luka Doncic. So, die sagen, dass dieses Shea-Thema gar nicht so legit war.
Oh, das aber kann so schlecht altern, diese Aussage, Leute.
Genau, Das kann vor allem deswegen schlecht altern, weil ich bin auch überzeugt, und wir haben es ja gesehen auf dem Feld, Luka ist gerade nicht bei 100%. Die hatten jetzt wirklich lange Pause, das wird ihm sicherlich gut tun, aber OKC hatte noch länger Pause, deswegen, ich weiß gar nicht, wer da jetzt dadurch den Vorteil hat. Es gibt für mich einen gravierenden Vorteil, den die Mavs haben und deswegen picke ich auch die Serie für die Mavs.
Irving.
Und das ist, nee.
Oder? Okay, jetzt bin ich gespannt.
Tatsächlich nicht. Es sind Derek Lively und Daniel Gafford. Und zwar, weil du die Thunder meiner Meinung nach mit Pick and Roll auseinandernehmen kannst. Wenn du Doncic entweder mit Lively oder mit Gafford ins Pick and Roll schickst und einer dieser beiden Bigs rotiert, also rollt dann hart zum Korb, haben die Thunder niemand, der das aufhält. Weil Chet hält es körperlich nicht auf, kein anderer hält es von der Größe auf. Und wenn du die beiden in die Position bringst, dass sie eben viel zum Korb rollen können oder einfach viel unterm Korb angespielt werden, dann glaube ich, dass du OKC schlagen kannst. Weil wir haben das jetzt gesehen in der Clippers-Serie. Ey, Gafford kann selbst gegen Leute wie Zubats und Plumlee wirklich dominant sein. Der hat die Power und Physis dafür. Überleg mal, wie der Zubats weggeschoben hat und dann diesen Monster-Dunk über ihn gezogen hat. Ey, kannst du mir bitte sagen, wer auch nur halbwegs so verteidigen könnte bei den Thunder? Und wenn selbst schon Zubats weggeschoben würde, ja, was macht er dann mit Chet? Den zerbricht er ja in der Luft. Ich sage jetzt nicht, dass Gafford 30 Punkte im Schnitt averagen wird, das ist auch Quatsch. Aber ich glaube, dass diese Big Rotation von den Mavs am Ende den ausschlaggebenden Faktor geben wird. Und Rebounds hast du auch angesprochen, das ist auch ein Faktor natürlich. Du kannst sie auch einfach out-rebounden, weil sie einfach nicht die Größe haben. Aber vor allem dieses zum Korb cutten, zum Korb abrollen und dann einen der besten Passgeber der NBA in Luka, der die immer wieder findet für einfache Anspiele, für Lob-Anspiele. Ja, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber Lob-Anspiele, die Thunder sind einfach zu klein, das zu verteidigen. Ich glaube, da liegt der Vorteil für die Mavs und deswegen gebe ich die Serie auch den Mavs.
In wie viel? Denn ich bin auch, also ich wusste die ganze Zeit, ich glaube, es wird in 7 entschieden, aber ich habe die ganze Zeit hin und her geswitcht zwischen Mavs und OKC. Was sagst du? Sagst du dann auch in 7 oder sagst du in 6?
Ich glaube, ich habe in meinem Video in 6 gesagt und ich lasse mich aber auch total ein auf 7, weil ich glaube, dass Heimvorteil nicht so viel bedeuten wird, weil beide Hallen sind crazy laut. Beide Hallen haben eine wirklich geile Playoff-Kultur. Und ich glaube irgendwie nicht, dass die eine Mannschaft von der Auswärtshalle dann quasi so groß irgendwie überrascht wird oder aus dem Konzept gebracht wird, weil die das von sich zu Hause kennen. Die kennen diesen Lärmpegel. Ja. Weißt du, das ist nicht wie zum Beispiel die Clippers, wenn die in Dallas spielen, weil die Clippers haben keine Playoff-Kulisse wirklich. Und dann gehst du nach Dallas und in Dallas, ey, die sind hinten mit 20 und ein kleiner Run startet und die ganze Halle ist da.
Das stimmt, ja.
Ja, und ich glaube, dass Heimvorteil hier nicht so ins Gewicht fallen wird. es kann wirklich 7 gehen und ich wünsche mir auch 7, weil das ist eine geile Serie.
Ich habe so viele Fragen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über die Mavs gesprochen und dass sie natürlich das Rebounding-Duell gegen OKC gewinnen müssen, das ist klar, weil das ist halt auch einfach mit ihrer größte Schwachstelle. Da sprechen wir auch immer wieder drüber, dass sie das eigentlich in der Offseason mal adressieren müssen. Ne? Dann eine andere Frage, die ich mir aber auch stelle, so die Clippers hatten mit Subats und mit Plumlee 2 Non-Shooter auf dem Feld. Ey, Chet wird halt nur am Perimeter abgammeln. So, das ist halt, die Frage ist, wie effektiv sind Derek Lively und Gafford tatsächlich überhaupt defensiv? Weil wer sich die Spiele angesehen hat von OKC, der weiß, Chet bewegt sich viel in diesen Zwischenräumen. So, es gibt nicht so andauernd diese Pick-and-Roll-Actions. Und wenn der dann seinen Dreier hochprozentig trifft oder seine Würfe, dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, deswegen tut mir das auch mit Maxi so weh, weil ich glaube, du bräuchtest Maxi ganz oft im Closing-Line-Up. Wenn es wirklich eng zugeht, dass du sagst, du kannst Maxi ans Perimeter stellen und nicht Derek Lively oder Gafford. Weil ich bin mir ziemlich sicher, du machst, also generell, OKC macht dir das Feld immer breit, weil du willst, dass SGA Platz hat für seinen Drive.
Ja.
Und wie verteidigen das die Mavs mit Gafford und Derek Lively? Das denke ich mir gerade eben so ein bisschen.
Aber ich weiß halt nicht, ob Chet jetzt als Rookie in der zweiten Playoff-Serie jetzt schon so stark dann sein wird, dass du sagst, damit spielt er jetzt Lively oder Gafford oder halt insgesamt die Big-Man-Rotation von den Mavs vom Feld.
Das glaube ich jetzt auch nicht, ja.
Genau, und deswegen, selbst wenn du dann, also da müssen wir gar nicht drüber reden, dass der offensiv gefährlicher ist und viel mehr Range hat als diese Clippers-Big-Man, ist klar. Aber ob das so sehr ins Gewicht fallen wird, nachdem er auch nur die dritte Scoring-Option ist bei den Thunder, weiß ich nicht. Und es bleibt halt dann dabei, Pick-and-Roll meine ich ja vor allem in der Offense. Ne? Ich rede ja davon, dass du Doncic mit Gafford oder Lively jeweils immer ins Pick-and-Roll schickst und die dann hart zum Korb rollen. Du musst ja auch nicht jedes Mal über die abschließen, aber allein den Raum, den die kreieren, alleine den Lob-Thread, den die kreieren, alleine dadurch hast du einfach schon so viel Platz, dass entweder Doncic oder Kyrie selber abschließen oder halt der Ball auf die Bigs läuft. Und das ist einfach nur, ich rede hier auch nur von einem Vorteil. Ne? Das ist eine Serie, die ist sehr ausgeglichen, finde ich, auf vielen Positionen. Und die Thunder sind ein enorm starkes offensives Team, haben so viele Waffen. Und es geht mir hier um kleine Vorteile. Und mir fehlt irgendwie bei den Thunder dieser eine Vorteil, wo ich sage, damit spielen sie die Mavs aus. Mhm. Und ich habe den aber von der Mavs-Seite mit dieser Big-Man-Rotation, die ich dauernd erkläre. Und das ist mein Punkt, warum ich mit den Mavs gerade gehe.
Ja, ich würde am liebsten, ehrlich gesagt, die Serie tippen, wenn ich die ersten beiden Spiele gesehen habe. Weil dann weiß man immer.
Ich würde gerne erst noch 5 Spiele tippen.
Ja, es ist aber einfach so, weil keine Ahnung, ich denke mir, es gibt echt so viele Punkte, über die man sprechen kann. Denn du hast wirklich eine brutale Perimeter-Defense. SGA ist ein guter Verteidiger, Jalen Williams ist ein guter Verteidiger. Drew Dorrit ist ein überragender Help-Defender, der vor allen Dingen da noch diese Gaps zumacht. Da bin ich mal gespannt, wie Luca damit so ein bisschen klarkommt. Ich bin generell gespannt, was für Matchup-Situationen gibt es. Also wer verteidigt Luca? Switcht man die ganze Zeit?
Dort, 100%. Dort kommt in die Dorcher Chamber. Also das ist jetzt schon klar. Ja.
Kann Jalen Williams offensiv so abliefern wie gegen die Pelicans? Das ist für mich so ein bisschen der kleine X-Faktor. Dieser Mann, es wird so wenig über ihn gesprochen. Ich meine, gut, die Serie haben jetzt wahrscheinlich auch die wenigsten von euch geschaut. Wir beide haben es gemacht, weil es unser Job ist. Aber Jalen Williams hat 21,3 Punkte aufgelegt bei 53, 39 und 75% aus dem Feld. Der hat 5 Assists gespielt, genauso wie SGA. Der steht bei einem Plus-Minus von plus 18,5. Also auch er, kann er das bestätigen oder kann er das nicht bestätigen? Wer verteidigt SGA? Verteidigst du SGA mit Luca und sagst einfach, scheiß drauf, wir müssen dann einfach Help-Defense spielen?
Nein,
und
du verteidigst mit Derrick Jones, denke ich.
Ja, Derrick Jones hat überragende Defense gespielt, auch gegen die Clippers, weil du kannst nicht PJ Washington auf ihn ansetzen, das musst du irgendwie anderweitig lösen. Übrigens fällt
die
mir gerade
die Frage ist, wer hat Jalen Williams, frage ich mich, weil lass mich überlegen.
Ja, Kyrie.
Ja, genau, weil ja und siehst du, also Kyrie. Ja, aber Kyrie, ich glaube umgekehrt, weil ich glaube auch, dass Jalen Williams Kyrie verteidigt. Und ich glaube, Kyrie hat in der Defense nicht so ein großes Problem mit Jalen Williams, weil er einfach so ein erfahrener Veteran ist, alle Tricks kennt und der wird trotzdem an Jalen Williams vorbeikommen, auch wenn er ein guter Defender ist.
Kyrie kommt an jedem vorbei. Also.
Genau. Aber umgekehrt, ich weiß nicht, ob Kyrie Jalen Williams in irgendeiner Weise halten kann. Also du brauchst ja eigentlich mehr Size gegen den.
Ja, es ist Wahnsinn. By the way, übrigens, das bringt uns zu einem Thema. Jason Kidds Vertrag wurde verlängert. Ich habe gestern so viele Nachrichten bekommen.
Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, krass.
Ja, ey, mehrere Jahre. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall mehrere Jahre. Und deswegen habe ich das jetzt ganz kurz mit reingeworfen, weil ich glaube, das ist eine Serie. Du kannst nicht reingehen als Head Coach, egal ob ein Jason Kidd oder ein Mark Dagnott, und sagen, das ist unser Gameplan, den ziehen wir 7 Spiele lang durch. Das wird nicht laufen. Du musst erstmal reingehen.
Du musst adjusten.
Und da bin ich so gespannt. Mark Dagnott gegen Jason Kidd.
Oh, stimmt. Oh, ja.
Das wird jedenfalls spannend.
Oh, ey, das hat mich so aufgeregt, dieses eine Clippers-Spiel, wo er einfach partout nicht adjusted hat und James Harden hat einen Bucket nach dem anderen in der Zone
gemacht.
Ja,
das Spiel ohne Derek Lively auf dem Feld, was sie dann geclosed haben und wurden dann geguckt, und zwar eine Possession nach der anderen. Ich kann mich gut erinnern. Ja. Okay, wir müssen es ja irgendwie zum Abschluss bringen. Mhm. Ich muss gerade überlegen, weil ich bin für die Mavs in dieser Serie, aber ich muss jetzt überlegen, ob das auch dann der Pick ist, den ich nehme. Ich glaube auch, dieses Thema Erfahrung, glaube ich, wird auch nicht so groß sein, wie viele denken. So, OKC kommt mit wenig Playoff-Erfahrung.
Und weißt du warum? Weil OKC, glaube ich, einfach, also, oder wir wissen es ja, OKC ist einfach ein effizientes Team.
Ja.
Und ich mag immer Teams, die einfach ihre Possessions gut nach Hause bringen, closen können, sondern manche vertraue ich einfach.
Ich sag Mavs in 7. Keiner. Mavs in 7. Aber du brauchst einen Doncic, der seinen Dreier wieder trifft. Du wirst diese Serie nicht gewinnen, wenn Luka weiterhin 23,9% von draußen trifft. Luka muss zwischenzeitlich diesen Wurf treffen, denn OKC, das sind nicht die Clippers. Er wird nicht also Luka kommt natürlich trotz allem immer in die Paint. Trotz allem, die Defense von den Thunder ist einfach viel, viel besser als von den Clippers. Und deswegen, der Dreier muss zwischenzeitlich bei ihm einfach fallen. 23,9%, das war halt schon echt, das war schon sehr, sehr kritisch. Aber ja, sagt Mavs in 7.
Ist Luka der einzige Spieler der Welt, der bei einem 30-Punkte-Triple-Double irgendwie washed aussieht?
Nee, er sieht nicht wurscht aus. Er sah einfach irgendwie zwischenzeitlich müde und sogar irgendwie krank und angeschlagen aus. Also das war, ich muss echt sagen, die Mavs haben den teilweise mitgezogen von der Körpersprache her. Nicht von den Stats, sondern einfach so vom Push her wurscht. Ja, wir meckern hier natürlich immer auf höchstem Niveau, aber für den Luka Doncic waren das einfach katastrophale Quoten. 40,5% aus dem Feld und 23,9%. Also das ist einfach nicht Luka-like.
Nee, das war auch mehr ein Joke von mir. Der ist jetzt nur gerade nicht gelandet. Also offensichtlich ist er nicht washed. Aber ich habe das Gleiche beobachtet wie du. Und das hat mich so ein bisschen auch erinnert. Das hat sich nicht über die ganze Serie gezogen, aber so oft, wenn du Embiid angeguckt hast von der Körpersprache, der wirkte auch oft so einfach so, ey, ich bin einfach fertig, ich bin einfach müde. Ja. So, ich will nur noch nach Hause. So wirkt der Embiid teilweise auf
hat
mich.
Hat schon in den Katakomben gehumpelt, ganz ehrlich, ey, das war.
Und es ist eben das Ding, also ich glaube, Luka ist wirklich verletzt und es ist bei ihm ein bisschen anders, weil ich habe das Gefühl, er stand eher auf dem Feld so von wegen, er wollte quasi dauernd zeigen so, ey Leute, ich will ja, aber es geht einfach nicht, und hat sich dann über sich selber geärgert, dass er eben nicht kann, und hat sich auch 100-mal bei Kyrie bedankt, dass der so ein bisschen diese Games übernommen hat. Also ich bringe jetzt auch mal meinen Pick nach Hause. Ich mag beide Teams ungefähr gleich. Ich hätte, glaube ich, die Mavs lieber eine Runde weiter als OKC, weil ich glaube, OKC braucht noch ein Jahr, um wirklich den ganz großen Wurf zu machen. Mavs würde ich dieses Jahr schon zutrauen für die Finals. Ich gehe auch mit den Mavs und ich sage auch in 7.
Ja. Boah, ich freue mich mega. Wird Zeit, dass diese Serie losgeht. Und damit sind wir mit der dritten Serie durch und kommen zur spannendsten Serie in diesen Playoffs.
Die Boston. So Leute, jetzt lehnt euch zurück.
Jetzt lehnt euch zurück. Die Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers. Ey, ich sag euch.
Sollen wir dafür nicht eigentlich einen extra Pod aufnehmen?
Ey, dafür müsst ihr euch unbedingt Patreon holen. Also das, da machen wir eine einstündige Analyse. Nee, ich will die Cavs ja jetzt auch nicht irgendwie komplett disrespecten, aber da treffen einfach zwei Welten aufeinander. Ich kann mir in keinem Szenario vorstellen, dass die Cavs diese Serie auch nur irgendwie ansatzweise gewinnen können. Die Celtics werden Wege und Mittel finden, um Donovan Mitchell aufzuhalten. Ich glaube, dass Mitchell da nicht einfach so in die Paint kommt, wie er das gegen die Magic getan hat. Und die offensive Qualität auf der anderen Seite, ja, brauchst gar nicht vergleichen, Celtics und Magic. Die Celtics Offense ist vor allen Dingen auch mit Derrick White, Drew Holiday, Jason Tatum, Jalen Brown, die haben alle noch gar nicht 100% abgerufen bisher in diesen Playoffs. Deswegen, Jared Allen ist nach wie vor out, zumindest mein aktueller Stand. Und deswegen, ich würde es echt relativ kurz machen. Also wenn die Cavs ein Spiel gewinnen, dann wäre das, glaube ich, schon ein Erfolg. Weiß nicht, wie du siehst. 4-0, 4-1.
Ja, also Porzingis bei den Celtics auch im Moment noch raus. Der ist so ein bisschen Day-to-Day. Der rusht halt jetzt diese Verletzung nicht zurück, was auch verständlich ist. Muss auch nicht in dieser Runde, weil ja, ich bin bei dir. 4-0, 4-1. Ich bin fast ein bisschen mehr beim Sweep, weil ich mir denke, ich sehe überhaupt nicht, wie die Cavs überhaupt ein Spiel gewinnen wollen mit ihrer Offensive, weil du musst halt irgendwo gleichziehen mit der Celtics Offense und die ist so viel besser. Wenn Leute denken, dass die Magic schon eine gute Defense gestellt haben, dann wartet mal, bis die Celtics kommen mit Drew Holiday und Derrick White und Jalen Brown. Wenn die drei angesetzt werden auf Donovan, dann ist diese Cavs Offense ist dann auch Geschichte. Jared Allen fällt ins Gewicht, der ist raus. Nee. Also ich sehe keine Chance. Das ist so krass, die Celtics, ey, die stehen irgendwann in den Conference Finals und wir gucken zurück und merken, die haben seit anderthalb Monaten keinen kompetitiven Basketball mehr gespielt. Weil die mussten sich in der Saison nicht mehr anstrengen, die hatten kein Play-in-Game, dann hatten sie die erste Runde gegen wen nochmal? Gegen die Heat. Da mussten
gegen
sie sich
wen nochmal?
Nein, ey, das war nicht so gemeint. Aber Da hatten die Heat keine Chance, bis auf dieses merkwürdige Game 2, wo sie 23 Dreier getroffen haben. Okay, Glückwunsch. Und jetzt spielen sie in der zweiten Runde gegen die freaking Cavs, die absolut keine Offense haben, die gerade so ein Game 7 gegen Orlando gewonnen haben. Das ist der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Shit, jetzt fällt er mir über eine Stunde später ein. Weißt du, was das Lustigste ist an diesem ganzen Cavs-Magic-Thema? Die Cavs haben mit Absicht das letzte Spiel verloren der Saison, damit sie auf die Magic treffen. Und hätten jetzt fast am Ende noch verloren. Das heißt, das war schon der Wunschgegner von Cleveland. Und selbst gegen die lagen sie in Game 7 in ihrer eigenen Halle mit 20 schon zurück und haben sich dann durch Donovan halt zurückgekämpft. Also, nee, ey, das Ding 4-0, maximal 4-1. Und ich wüsste nicht mal, woher der eine Sieg kommt.
Und ich mache jetzt auch meinen Punkt, das wird ein 4-0. Denn auf der anderen Seite steht ein JB Bickerstaff und kein Eric Spoelstra. Und die werden ganz bestimmt keinen Playoff Career High from Downtown ballern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und deswegen würde mich alles andere als ein 4-0 einfach überraschen. Deswegen ist mein Pick hier einfach ein Sweep. Die Cavs, Donovan Mitchell, wenn du ihn rausnimmst, dann musst du dich verlassen auf Darius Garland, Caris LeVert, Okoro. Sorry. Und Evan Mobley ist offensiv einfach noch zu unreif, so gut er auch defensiv sein mag. Da können sie sogar echt tatsächlich gerade froh, wobei Al Horford kann den Dreier von draußen natürlich auch werfen, aber die Celtics würden mit Porzingis auf dem Feld 5-out spielen, da kann Evan Mobley so viel in der Zone stehen, wie er möchte. Da bringt er halt überhaupt nichts. Kurz und knackig, das wird ein 4-0 und dann sind wir auch mit der Serie durch und dann haben wir alle Picks gesetzt, oder? Ja.
Ja. Yes. Ist dir schon mal im Coaching-Duell bei Cavs gegen Magic aufgefallen, dass Mosley und Bickerstaff aussehen wie ein Vorher-Nachher-Bild voneinander? Hast du die beiden schon mal nebeneinander gesehen? Jamal Mosley und hier JB Bickerstaff?
Nee,
die sehen aus wie Brüder und der eine und der eine ist schon, ja, also ich will jetzt niemand wissen. Guck dir mal Bilder von den beiden an. Also mir ist das krass aufgefallen jetzt wieder in Game 7.
Das stimmt. Krass.
Digga, die sehen komplett gleich aus.
Das ist wirklich verrückt. Das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Ein bisschen andere Gesichtszüge. Der Bart ist auch fast 1:1 Copy.
Ja,
beide eine Glatze.
So gleiche Statur irgendwie. Und ja, also sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Für NBA-Coaches schon sehr ähnlich.
Ja. Ja, Freunde, dann sind wir durch mit dieser Folge Game 7 besprochen, Magic, Cavs, die Serien einmal komplett durchgetippt, die ersten Partien schon ein klein wenig analysiert und jetzt lassen wir uns einfach überraschen. Heute Nacht beginnt dann auch die letzte Serie, Doncic gegen SGA, auch das wird natürlich eine Wahnsinnsserie. Und wisst ihr, was das Schöne ist dieses Jahr eigentlich, wenn unsere Picks so eintreffen sollten, dass die Conference Finals halt absolut geil werden. Das werden ja halt super geile Matchups. Also wenn die Knicks auf die Celtics treffen sollten, das wird einfach ihre Madison Square Garden, TD Garden und auf der anderen Seite, egal ob Mavs oder OKC gegen aktuell wahrscheinlich die Timberwolves, schafft Ant wirklich den Brain Wait Run. Das wäre halt auch komplett verrückt. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja, wir könnten theoretisch, wenn die Nuggets jetzt ein Comeback starten, dann könnten wir theoretisch Doncic gegen Jokic in den Conference Finals bekommen, was auch vor allem für den europäischen Basketball, vor allem so für diese ganze Region da einfach crazy wäre. Ja, das wäre auch unfassbar, wirklich.
Das stimmt. Auf jeden Fall kann man sagen, die Youngsters übernehmen die Liga. Das kann man an diesem Punkt, glaube ich, schon mal festhalten. Die Old Generation ist mittlerweile schon im Urlaub, kann sich auf Olympia und an die Obst vorbereiten. Da gibt es ja gerade.
Die haben so Poster in ihren Gyms, haben die so Poster von Andi Obst.
Genau, richtig. Da kann man sich dann überlegen, wie man Andi auffällt. Nee, Freunde, ansonsten sind wir für heute durch. Wir danken euch für den Support. Wir freuen uns über jeden, der bei Patreon vorbeischaut. Wie gesagt, ihr findet den Link da unten in den Shownotes. Ansonsten einfach auch bei Google Patreon das fünfte Viertel eingeben, dann findet ihr uns auch auf jeden Fall. Dann gibt es dann wieder am Wochenende eine Folge, da sprechen wir dann über die ersten Partien auch zwischen OKC und Mavs und natürlich auch über die anderen, die gespielt wurden. Björn, an dich vielen, vielen Dank, hat mega Bock gemacht.
Danke dir, und gleichfalls.
Ich hoffe, unsere Picks stimmen einigermaßen, nicht, dass wir dann in der Woche geroastet werden.
Wir werden sehen. Wir müssen mal nächste Woche checken, ob unsere Erstrunden-Picks überhaupt so gekommen sind, wie wir dachten. Das habe ich auch noch gar nicht überprüft, könnten wir mal machen.
Wir sind ganz gut dabei gewesen. Du bist noch mal besser dabei gewesen, weil du hast die Knicks weitergepickt. Ich glaube, du hast bloß die Suns falsch gepickt. Und ich habe Suns und Knicks Sixers falsch gepickt. Also deswegen. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut dabei gewesen. Auch wenn wir uns beide bei... Nee, du hast Magic weitergepickt. Da lag ich richtig
Magic,
mit den Cavs.
Genau, ich habe Magic weitergepickt.
Ja, das ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich da falsch liege. Naja, egal. Ja.
Ich habe auch gepickt, dass Minnesota die beste Saison seit 2004 haben wird, habe ich vorhin gemerkt. In meiner Season-Preview habe ich mich richtig gefreut. Das Alter ist gerade gut. Ja, habe ich gepickt. Das heißt sogar so, die beste Wolves-Saison seit KG habe ich. Und das Alter im Moment gerade gut. Aber sie müssen in die Conference-Finals kommen. Nur dann tritt es wirklich ein.
Das ist übrigens auch verrückt. KG hatte nie ein 40-plus-Punkte-Spiel in den Playoffs und Ant hat jetzt, glaube ich, schon 3. Also das nur mal so als kleiner Side-Fact.
Ich dachte, du sagst gerade gar kein 40-Punkte-Plus-Spiel, dann hätte ich gesagt Bullshit, aber in den Playoffs? Okay,
nee, nur
krass.
In den Playoffs, doch, habe ich gestern.
Ja, aber der musste, der hatte halt auch Schlachten, ne? Der musste halt immer gegen Shaq, Tim Duncan ran. So.
Das war eine ganz andere Ära, da waren schon über 30 Punkte, waren schon elitär. Also.
Genau, da haben wir... Das, was jetzt die Nuggets, wo sie jeder gerade verarscht, so was, ihr habt nur 80 Punkte gemacht, das war damals ein normales NBA-Spiel.
Das war damals der Standard. Ja, genauso wie da so Mittwoch immer eine Folge von uns kommt, Leute, auch Standard.
Wow.
Jetzt verabschieden wir uns aus dieser Podcast-Episode. Wir wünschen euch allen viel Spaß noch weiterhin bei den Playoffs. Danke fürs Reinhören und dann, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Yes. Ciao.